Verantwortlich für diese Sendung Esperantowelle am 18. Januar 2012 ist Werner de Wien. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, immer am ersten Donnerstag und Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperantowelle über NB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Sendung Esperantowelle. Im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und wir hoffen, dass der Stefan noch dazu kommt.
Ja, Stefan hat sich gemeldet und er wird kommen.
Ja, wir sind heute dran mit unserer Themensendung. Das Thema hatten wir schon vor zwei Sendungen mal begonnen und zwar wollten wir etwas über das Esperanto insgesamt sagen, weil nämlich im Dezember, als wir anfingen, der Herr Samenhof geboren ist. Und zwar am 15. Dezember 1859. Ja. Und wir haben so begonnen, über sein Leben zu erzählen, über die ersten Schritte im Esperanto und so weiter. Und wir sind so weit, dass wir heute mal über ausgewählte Themen des Esperanto in Europa sprechen wollen, besonders auch in Deutschland und in Mecklenburg. Und wir haben heute dann auch, machen wir natürlich auch Pausen, damit wir nicht so lange reden müssen und Sie nicht so lange zuhören, obwohl das ja eine Themensendung ist und die Beiträge schon relativ lang sind. Als Musik haben wir heute mitgebracht Bianca. Ich selber kann mich an den Namen nicht erinnern, aber Sie werden nachher hören, ob Ihnen die Musik gefällt oder nicht. Uns gefällt sie jedenfalls.
Ja, wir sind der einzige Sender im gesamten deutschsprachigen Raum, der auch deutschsprachige Musik bringt.
Ja.
Also, liebe Hörer und Hörer, Sie sind, wir sind eine Ausnahme.
Naja, gut. Das ist nicht immer so. Wir haben auch schon mal Esperanto gespielt.
Naja, Esperanto oder...
Oder in Esperanto andere Sprachen, zum Beispiel Sorbisch oder ähnliches.
Ja, Sprachen, die hier authentisch sind, die haben wir auch was suchen. Kann auch Plattdeutsch sein, kein Problem.
Und für heute haben wir uns im Wesentlichen drei Punkte vorgenommen. Wir Werner Pfennig wird etwas sagen zu Arbeiter-Esperanto in Deutschland, besonders in Mecklenburg. Ich werde etwas zu sagen zu Hermann Fried und Esperanto. Und dann kommt noch zum Schluss, glaube ich, oder nicht ganz so viel, Europa, ein Volk. Was das ist, bin ich auch gespannt. Da werde ich mal nachher drauf hören.
Ja.
Ja. Beginnen wir also mal, Werner, mit deinem ersten Beitrag.
Ja, wir müssen dazu noch ergänzen. Ja. Jetzt im Jahre 2012 feiern wir im gesamten Jahr 125 Jahre Esperanto. Und das ist ja auch Anlass, über verschiedene Dinge rückwirkend nachzudenken. Und die Esperanto-Bewegung hat ja einen Aufschwung gehabt nach dem Ersten Weltkrieg. Und da haben zum Beispiel diese einfachen Leute, die sogenannten kleinen Leute, heute sagt man Otto Normalverbraucher, haben Esperanto begriffen als eine Sprache, die für sie gemacht ist. Man nannte es damals auch das Latein der kleinen Leute. Latein, weil es ja neutral ist und weltumspannend und für die kleinen Leute, die konnten sich kein Studium schon gar nicht im Ausland leisten. Und insbesondere die Arbeiterbewegung in Deutschland, die ja sehr vielfältig war, hat das Esperanto sofort begriffen als Sprache des Proletariats, als Sprache der Arbeiter. Und sie haben auch sofort praktisch Anwendung gefunden für das Esperanto. Das begann ganz einfach mit Korrespondenzen. Nun müssen wir unseren jungen Menschen sagen, die zuhören, dass man vor 80 Jahren, vor 100 Jahren, konnte man nur Briefe schreiben. Man konnte nicht telefonieren, man konnte schon gar nicht mit Mobiltelefonen operieren, sondern man konnte wirklich nur bescheiden einen Brief schreiben und ihn abschicken. Und nach einigen Monaten, wenn man Glück hatte, kam er auch an. Und nach weiteren Monaten kam auch eine Antwort, wenn man wieder Glück hatte.
Ja, und damals gab es auch zwar in gewisser Weise Rundfunk, aber in einfachen Häusern gab es lange, lange, lange keine Geräte. Ne?
Nein, das waren damals sehr abenteuerliche. Ja. Bernhard, du bist ja da Fachmann. Die wurden meistens im Eigenbau, also selbst hergestellt.
Ja, das ging auch.
Die ersten Rundfunkgeräte mit Detektoren, wo man dann das fand. Und im gesamten Deutschen Reich gab es dann einige tausend Radioapparate, Eigenbau. Und das ging ja erst richtig los in den 20er, 30er, 40er Jahren.
Ja, ja, vorher hatte man noch Detektorempfänger, die besonders kompliziert waren, aber auch einfach. Und ich kann mich erinnern, das war die Zeit, als mein Vater in der Lehre war, also sozusagen kurz vor der großen Arbeitslosigkeit. Da hat er damals erzählt, er war in Mittenwalde, südlich von Berlin, in der Lehre. Und dort fuhr eine Bahn durch, eine kleine Bahn von Berlin bis zu den großen Aschegruben, die auch Personen beförderte.
Ja.
Und er war Friseur, Lehrling und hatte von den Kunden, die da kamen, die in der Asche arbeiteten, allerhand so brachten die immer mit. Und die brachten damals auch die Detektorempfänger, weil ja gerade die Übergangszeit war zu den Rundfunkgeräten. Ne?
Ja.
Und brachten die alten Detektorempfänger mit und die Lehrlinge haben sich dann mit den Detektorempfängern vergnügt.
Ja. Genau, und es gab auch damals schon Radio-Esperanto-Leute, die sich also mit dem Radio beschäftigt haben, die Sendungen gemacht haben. Ich auch eine Broschüre, eine Handreichung, wie man Radio machen kann in Esperanto, über Esperanto. Also ganz toll. Ja, ja. So, wir kommen wieder zurück auf diese Zeit, über die wir jetzt ganz konkret sprechen möchten, Mecklenburg. Und zwar haben der kommunistische Esperanto-Bund von Mecklenburg, damals ein Rudi Gerät, der da tätig war, hat also er war auch Esperanto-Freund und später in der DDR war er der erste Vorsitzende des Esperanto-Bundes der DDR. Und dieser Rudi Gerät als junger Mensch hat also stimuliert und organisiert, dass die Arbeiter-Esperantisten Verbindung aufnehmen mit Gleichgesinnten aus der gesamten Welt. Nun war ja für die Menschen damals die neue, gerade gegründete Sowjetunion nun das große Ding, was da lief. Sie wussten nicht, was da alles im Inneren passiert. Für sie war das ein Arbeiterstaat und wir müssen diesen Respekt ihnen auch entgegenbringen. Die Sowjetunion in den Augen der deutschen Arbeiter war etwas anderes als das, was wir heute im Jahr 2012 über diese Sowjetunion denken. Diesen Respekt, den denke ich, den haben sie verdient. So. Und nun haben sie, das ist sehr kompliziert gewesen, alles erst einmal miteinander korrespondiert. Und dieser Rudi Gerät, der ja nun leitend tätig war in der Arbeiterbewegung von Mecklenburg, der hat dann angeregt, mach doch einen Wettbewerb. Die Esperanto-Arbeiter aus einer sowjetischen Stadt und die Esperanto-Arbeiter aus Mecklenburg, aus verschiedenen Gruppen, die können doch einen Wettbewerb machen, stellen Kriterien auf. Und das war recht berührend, was die sich so alles ausgedacht haben. Wie viele Leute immer an den Demos teilnehmen, wie viel Produktion sie bringen. Also ganz praktische Dinge, die also für sie damals wichtig waren. Und so entstand eine Verbindung zwischen den Arbeiter-Esperanto-Freunden aus Güstrow, hier in der Nähe von Neubrandenburg, und den Arbeiter-Esperanto-Freunden aus Krasny-Solin, das ist ganz im Süden Russlands, bei Rostov am Don, dort am Schwarzen Meer.
Ja, ich habe mir das mal genauer angesehen auf der SAT-Karte im Internet. Die Stadt liegt wirklich im Süden Russlands, sogar in der Nähe zur Ukraine. Und etwa nordöstlich, da gibt es noch ein kleines Randmeer, das heißt Asowsches Meer. Und auch gleichzeitig nordöstlich vom Schwarzen Meer ist das.
Ja.
Das stimmt. Und dann weiter südöstlich von ist dann Rostov am Don, das stimmt.
Ja, ist also ganz rührend, als dieser Mensch, das war ein späterer Lehrer, dann diese Verbindung aufnahm mit Krasny-Solin, sagte er, ich wusste gar nicht, ist das irgendwo ganz im Osten. Es gab auch keine Atlanten bei den einfachen Leuten.
Ja.
Die konnten auch nicht im Internet nachgucken, sondern die mussten sich erst erkundigen gehen und haben dann tatsächlich eine alte Landkarte gefunden, wo eben diese Stadt, über die wir gerade gesprochen haben, Krasnojarsk, ausfindig machen konnten. Also war erstmal die Verbindung auch geografisch hergestellt, sehr, sehr weit weg, unvorstellbar weit weg. Und jetzt sagt die Regie, Musik machen.
Ja, eine kurze Musikpause mit Bianca.
Drei Kinder gingen durch Schnee und Eis vom Berg hinab ins Tal. Sie sangen dabei ein fröhliches Lied von Sternen ohne Zahl. Am Wegkreuz blieben sie Tieren stehen und sprachen ein Gebet. Als plötzlich sie wollten schon weitergehen, auf Erden ein Wunder entsteht. Die Rosen der Madonna, wer hat sie zum Blühen?
Ja, nach den Rosen der Madonna, Werner, wie geht es weiter mit diesem Wettbewerb?
Ja, man muss natürlich wissen, dass die Arbeit der Esperantisten von Mecklenburg waren ja verzahnt mit der politischen Organisation, mit der KPD in diesem Falle. Und so stellten sie sich dann folgenden Wettbewerbsverpflichtungen. Wir möchten 15 neue Mitglieder Arbeit der Esperantisten gewinnen. Wir möchten 15 neue Abonnenten für die junge Garde gewinnen. Wir wollen die Zahl der Jungpioniere verdoppeln. Wir wollen öffentliche Diskussionen über Esperanto mit Jungarbeitern durchführen und so weiter. Die sowjetischen Genossen, die haben sich zu Folgendem verpflichtet. Die waren Handfester. Die Abteilung Hochöfen, die wollen 26.000 Tonnen produzieren. Die Stahlschmelzer, Martinsöfen, 45.000 Tonnen Stahl. Eisenwalzwerk, 34.000 Tonnen.
Sie wollten also über ihr Soll hinaus, ja?
Also sie haben sich praktisch verbunden gefühlt mit der Heimaterde, mit der Sowjetunion, mit Russland. Und also das waren so die, es ist also richtig rührend, sich das mal anzusehen. Und der Wettbewerb lief also und es gab so eine Entscheidung. Und diese beiden, andere haben andere Verpflichtungen gehabt, aber diese beiden Gruppen haben dann den Wettbewerb gewonnen und sollten nun mit den Fahnen ausgezeichnet werden. Nun ging das nicht so, dass man mal rasch in die Sowjetunion fährt, sondern das dauerte sehr lange, die Arbeiter haben kein Geld, es war auch gar nicht so einfach, ein Visum zu bekommen, aber es klappte, ein Genosse Warnke wurde dann doch, Geld wurde zusammengekratzt und er fuhr dann nach Moskau. Alles, was in der Sowjetunion war, ging über Moskau und dann von dort aus mit Esperanto-Freunden begleitet, er konnte ja kein Russisch, dann dorthin zu dieser Esperanto-Gruppe im Krasni Solin. Und dann hat er dort die Fahne übernommen und brachte sie auch mit nach Güstrow. Diese Fahne wurde von den Arbeiter-Esperantisten, und ich bitte darauf zu sagen, nochmal zu hören, es war 1942, 30. Also ein Jahr später war dann die Machtergreifung im Januar schon von 33 von Adolf Hitler im Deutschen Reich. Und was nun? Die Arbeiter hatten gerade so angefangen zu blühen mit ihrer Organisation und mit ihren Zeitschriften und mit ihrer gesamten Esperanto-Bewegung. Und nun die Fahne, nun auch noch in Güstrow, eine rote Fahne. Und einer von den Arbeiter-Esperantisten hat sie dann versteckt. Die SA hatte schon dieses Gebäude, wo die organisiert waren, besetzt. Und dann hat er sie dann um den Körper sich gewickelt und nach Hause gebracht erst einmal. Und dort praktisch in ein Bett eingebaut, in ein Kopfkissen, dass sie also erstmal verschwunden war. Wie sie dann, diese Fahne, dann in das Museum gelangte, und das war die Chance, dass sie überlebte, wissen wir nicht. Das Museum weiß das auch nicht. Fakt ist jedenfalls, dass dieser Arbeiter-Esperantist diese Fahne dann in das Museum brachte, irgendwie hin. Und zum Schluss war sie also genauso zusammengewickelt wie die Vereinsfahnen. Es gab ja in Deutschland sehr viele Vereine, Männergesangverein, Kanickelverein, Taubenzüchter und alle diese Fahnen.
Die Schützenvereine.
Und Schützenvereine, ja. Und unter der Nazi-Zeit waren die Vereine ja, wurden ja aufgelöst. Das waren ja oft sehr linksstehende Vereine der kleinen Leute. Aber man hat das nicht verbrannt, glücklicherweise, sondern die Esperanto-Fahne oder diese rote Fahne mit diesen Vereinsfahnen zusammen in eine Kiste gepackt. Und natürlich die Esperanto, einige da haben ja den Krieg dann überlebt. Männer, es ist ja so ein Problem, die waren ja dann Soldat. Dann hat man auch erstmal Angst gehabt, was wird die Sowjetunion nun machen mit der Fahne? Nehmen sie uns die weg oder so? Aber 1948 oder so war es dann soweit, dass man die Fahne dann wieder vorgeholt hat. Und der erste Bürgermeister nach dem Kriege von Güstrow war ein Herr Warnke. Das war auch der, der die Esperanto-Fahne geholt hat aus der Sowjetunion. Ihm wurde das dann präsentiert. Er war ganz gerührt, dass diese Fahne denn noch da ist. Die wurde unter Lebensgefahr aufbewahrt. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Manche Menschen sind wegen einem Witz ums Leben gekommen oder wurden hingerichtet. Und nur wegen so einer Fahne da. Das war nur ganz was Besonderes. Na gut, die wurde dann bei der Amtseinführung in Güstrow dann öffentlich immer wieder gezeigt. Dann hat der Bürgermeister Warnke sie den jungen Pionieren der DDR übergeben. 1949 wurde die DDR gegründet. Und die haben sie lange mit ihren bei großen Veranstaltungen mit sich geführt. Und aber dann wurde sie dann irgendwann in den 60er Jahren eingemottet im Museum und war verschwunden. 10 Jahre später haben die Esperanto, die Arbeiter-Esperanto-Freunde noch, die am Leben waren, das nochmal sich rekapituliert und dann mit der Heimatzeitung, also mit der Schweriner Volkszeitung, dann nochmal angeregt, einen großen Artikel zu schreiben. Das ist nun auch schon wieder ein paar Jahre her. Und wir kamen nun auf die Idee, nach 80 Jahren, das war 1931, nach 80 Jahren sich dieser Fahne zu besinnen. Es gab kein Foto eigenartigerweise von dieser Fahne. Und wir haben dann also ein halbes Jahr mit dem Museum korrespondiert und auch gebeten, das mal aufzunehmen, unsere Idee, wir möchten die Fahne mal sehen. Und dann sagt sie, schrieb sie uns dann, jawohl, die Fahne ist da, Frau Brütkam. Und sagst du, wir haben auch noch Material, wir haben noch Dokumentationen, so eine Art Brigadebuch. Aha. Und dann haben wir gesagt, um Himmels Willen, machen Sie uns mal Kopien davon. Wir bitten dann um die Ansicht der Fahne. Die wurde dann auch herbeigetragen, vorsichtig eingewickelt. Und dann wurde uns die Fahne präsentiert, wir haben sie dann fotografieren dürfen. Und über diese Fahne, ich habe das so ganz kurz alles geschildert, da hängen so viele menschliche Schicksale dran. Und so viel Liebe und so viel Energie und so viel Gefahren. Da wird also unser Ralf Kruse aus Schwerin wird da eine kleine Broschüre machen. Es ist also ganz was Tolles. Was ist das, wie wir sagen, die Lehre für uns, Esperanto anzuwenden. Anzuwenden, egal wie, in seiner politischen Arbeit, in seinen Hobbys, in seinen Diskussionen mit Freunden. Heute kann man weltweit Videotelefon machen. Man kann heute weltweit in Sekunden zu jedem Menschen, der auch Internetverbindung hat, schreiben. Das mache ich jeden Tag. Und andere auch natürlich. Und das Internet hat Esperanto sozusagen gerettet. Also, das, was Sie vor 80 Jahren gemacht haben, praktische Anwendung, Verwurzelung der Esperanto-Sprache in den verschiedenen Ebenen. Und es ist keine Schande, das Esperanto in die Politik zu bringen, Es ist keine Schande, Esperanto in die Religionsgemeinschaften zu bringen, in die Kirchen zu bringen. Ganz im Gegenteil, Esperanto ist ja nicht eine Sache für sich, sondern soll ja dem Volk nahe kommen. Und das, was die Arbeit der Esperantisten, die natürlich politisch klar verankert waren, es gab ja auch eine sozialdemokratische Esperanto-Bewegung der Arbeiter, und das war richtig. Und deswegen sollten wir da nicht so zimperlich sein, weil in den westlichen Ländern nach dem Kriege wollte man immer neutral sein. Man nennt das politische Korrektheit oder so, das ist natürlich etwas ganz Fadenscheiniges. Wir sind politisch auch heute noch, und natürlich darf Esperanto an sich, die Esperanto-Bewegung darf nicht politisch sein. Also so ein Esperanto-Bund von Deutschland oder unser Esperanto-Verein von der Brandenburg. Aber der einzelne Mensch, der kann diese Sprache und diese Idee in die Welt hinausbringen. Und das möge unser Beispiel sein. So wie die das gemacht haben früher vor 80 Jahren, mit ihren damaligen Methoden, mit ihren damaligen Möglichkeiten, das sollte für uns Ansporn sein, auch weiterzuwirken. So, das zur Fahne von Güstrow und von Krasnik-Soli.
Ja, vielen Dank, Werner, für diesen interessanten, ausführlichen Bericht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter. Eine Musikpause mit Bianca.
Deiner Sorgen hast nur an mich gedacht. Mutter, ich möchte dir sagen, lass mich nicht nach uns allein, nimm mich in deinen Arm, ich werd dein Kind immer sein. Du hast mir die glückliche Kindheit geschenkt. Meine Schritte ins Leben gelenkt. Du hast verstanden meinen ersten Liebesschmerz, hast mich festgedrückt an dein Herz. Mutter, ich möchte dir danken für jeden Tag, für jede Nacht, wo du trotz deiner Sorge
Werner, du hast auch einen Artikel vorbereitet, einen Beitrag, und das würden die Hörer gerne sich anhören.
Ja, in diese Zeit, in die Anfänge, in der Zeit der Anfänge des Esperanto, möchte ich mal etwas über einen Herrn Fried berichten, der doch eigentlich für die damalige Zeit ungefähr 10, bis 20, 25 Jahre nach Erscheinen oder Veröffentlichung des Esperanto in die Sache in Deutschland eingegriffen hat. Und da in unserer Fachzeitschrift Esperanto Aktuell von diesem Anfang dieses Jahres gibt es einen Artikel unter dem Titel Für Pazifismus und Esperanto und mit der Unterüberschrift 9 Jahrzehnte nach seinem Ableben und 100 Jahre nachdem er den Friedensnobelpreis erhalten hat, findet Alfred Hermann Fried in Klammern 1864 bis 1921 die verdiente Anerkennung. Also, der Herr Fried ist in Wien geboren. In Wien gibt es auch eine Gedenktafel an dem Haus in der Wiederhofgasse 5. Und Herr Fried hatte eigentlich einen schweren Start. Er hatte dort Buchhändler gelernt und dann kam aber eine Sache, er konnte so recht nicht vorwärts kommen. Deshalb schreibt man hier in diesem Artikel, nach dem Abschluss einer Lehre als Buchhändler in Wien zog es ihn dahin, wo man unabhängig von Stand, wo steht es noch, unabhängig von Stand, Herkunft und Religion sein Glück machen konnte, nach Berlin. Gut ein Drittel seines Lebens, von 1844 bis 1903, hat Fried in Berlin verbracht. Die ganzen 19 Jahre hat er in der deutschen Hauptstadt gelebt und gearbeitet und für seinen Lebensunterhalt, für den Frieden und auch für Esperanto. Ja, Fried beginnt nämlich als Buchhändler zu arbeiten und landet schließlich in einer Verlagsbuchhandlung, wo heute der Neubau der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz steht. Fried möchte selbst in das Verlagswesen einsteigen, kann aber erst im November 1887, nachdem er vom Januar bis Juli in Österreich zum Wehrdienst eingezogen worden war, die Buchhandlung Freud und Jeckel übernehmen. Jetzt überschlage ich mal ein ganzes Ende hier. Fried war nicht nur Buchhändler, sondern auch Friedenskämpfer und Pazifist. Denn Anfang November 1891 saß Alfred Hermann Fried wie gewohnt einem Stammcafé im Hotel Kaiserhof und studierte dort die Tageszeitung. Und da las er von den Aktivitäten einer Baronin von Suttner in Österreich. Später erinnerte er sich daran, wie es gab also in Wien eine Gesellschaft, die sich die Bekämpfung des Krieges zur Aufgabe gestellt. Es gab also doch Menschen, die wie ich den Krieg als Übel ansahen. Das war natürlich für den nach seiner Mentalität eine Sache, an der er sich beteiligen bzw. Kontakt aufnehmen musste. Er schrieb sofort einen Brief an Bertha von Suttner, in dem er seine Sympathie für ihr Wirken zum Ausdruck brachte und seine Mitarbeit anbot. Bertha von Suttner hatte 1889 mit ihrem Roman Die Waffen nieder die Grausamkeit des Krieges geschildert, den Militarismus angeprangert und eine Zukunft jenseits nationaler Differenzen beschrieben. Wien ist Hermann Fried ist also eingestiegen in diese Bewegung und hat mit der Bertha von Suttner zusammengearbeitet. Jetzt mal zum Esperanto. Die nächste Seite. Es mag schon irgendwann in der Mitte der 1890er Jahre gewesen sein, als Alfred Hermann Fried erstmals mit Esperanto in Berührung kam. Er soll schon 1895 mit Gaston Moch auch auf Esperanto korrespondiert haben. Beide kannten sich als Mitglieder des Internationalen Friedensbüros in Berlin. Aber erst 1901 entschied sich Fried dazu, an Ludwig Samenhof zu schreiben. Anmerkung, Werner, Ludwig Samenhof?
Ja, ist der Projektant der internationalen Sprache Esperanto.
Und wo hat er gelebt?
Er hat in Russland, im Kaiserreich Russland gelebt, in Bialystok. Damals gehörte Polen zum russischen Kaiserreich, Zarenreich. Ja, und er war eben damals noch ein junger Mensch.
Und wann hat er das, sein Projekt oder seine veröffentlicht?
Jahrzehnte daran gearbeitet, aber schließlich also das Geld zusammengekratzt hat es in eine Broschüre, um eine Broschüre rauszugeben. Das war 1887. Also in diesem Jahr vor 125 Jahren.
Mhm. Gut, kann ich also weitermachen. Also 1901 entschied sich Hermann Fried dazu, an Ludwig Samenhof zu schreiben. Dieser beschreibt in seiner Antwort seinen Kummer darüber, dass es in Deutschland keine wirkungsvolle Propaganda für seine Sprache gebe. Sie haben vor sich noch ein ganz freies Feld, schreibt Samenhof, denn leider ist Esperanto in Deutschland fast noch unbekannt. Sie haben dort bis jetzt keinen einzigen Agitator. Der einzige war Herr Trompeter in Schalke, Westfalen. Der ist aber jetzt auf Reisen. Ein tüchtiger Agitator war L. Einstein, ist aber gleich in der ersten Zeit gestorben. Die Herren Schmidt und Meyer haben zwar Grammatiken herausgegeben, aber vor 6 bis 7 Jahren, als unsere Sache sich in einer sehr schlechten Lage befand, sind sie abgefallen. Fried stellt fest, dass es kein geeignetes Lehrbuch im deutschen Sprachraum gibt. Er verabredet sich mit Adolf Schmidt, dem späteren Leiter des Geomagnetischen Observatoriums Potsdam, der bis 1902 als Lehrer in Gotha gearbeitet hatte, ein Lehrbuch zu verfassen. Es soll im Verlag Fried erscheinen und Fried legt es, wie es in seiner Art ist, als umfassendes Medienprojekt an. Es sollten Wörterbücher, eine Grammatik, Übungs- und Lesebücher folgen. Da Schmidt in Gotha, wo er 1898 zum Professor ernannt wurde, nicht vorankommt, muss Fried die Sache nun selbst allein in die Hand nehmen. Er legt ein Lehrbuch auf und das erscheint 1903 in einem schnell gegründeten Esperanto-Verlag Berlin-Schöneberg mit der Adresse seiner Privatwohnung in der Grunewaldstraße 40. 1903, das war wie viele Jahre nach dem Erscheinen? Das war 14 Jahre, ne? Schon.
Also nur 87 und 40. Ja, damals ging die Zeit nicht so schnell wie heute, das war also eine relativ kurze Zeit.
Ja, ja. Mhm. Es erweist sich als überaus erfolgreich, denn ab der zweiten Auflage erscheint es in besserer Ausstattung bei der bekannten Frankschen Verlagshandlung und erreicht schon 1905 die vierte Auflage. Also innerhalb von 4 Jahren ist es eigentlich ein Renner geworden. Ne?
Ja, Esperanto als Phänomen, als Bewegung hat sich ja damals stabilisiert weltweit. Ja. Du sprichst jetzt über eine Person und im deutschsprachigen Raum, aber es gab Esperanto schon in allen Kontinenten, auf allen Kontinenten. Nur ein Problem hatten sie damals. Es gab noch keine internationalen Konferenzen, noch keine internationalen Esperanto-Treffen. Das waren alles Individuen.
Das ging ja gerade um die Zeit erst los. Der erste war ja nämlich 1905.
1905 ging das erst richtig los.
Gut, in Ordnung. So. Buchhandlung, aber die vierte Auflage. Auch in Österreich wurde es im Unterricht benutzt. Im Vorwort zur fünften Auflage mokiert sich Fried über die konservativen Geister, die Esperanto keine Chance geben, und vergleicht das mit früheren Warnungen, zum Beispiel vor Dampfschiffen, vor der Stereografie und dem Telefon oder der Eisenbahn.
Naja, es gab viele Gefahren damals.
Ja, alles was neu war, wurde ja zum Teil erstmal einerseits bestaunt, andererseits
verächtlich gemacht oder verboten.
Sowas kann man doch nicht machen. Ne? Na gut. Parallel zur Arbeit am Lehrbuch hat Fried den Aufbau einer Esperanto-Gruppe in Berlin vorangetrieben. Die Gründung findet dann im November in den Räumen des Verlages Möller und Borrell in der Prinzenstraße in Kreuzberg statt. Also ich überschlage jetzt mal wieder einen ganzen Teil. Fried bleibt der Esperanto-Bewegung verbunden. 1905 ist er beim ersten Kongress in Boulogne-sur-Mer zur Stelle. Aha, das war den wir gerade erwähnt hatten. Zur Stelle und lernt Samenhof nun persönlich kennen. Dort wird er auch Mitglied der von Gaston Moch angeregten Internacia Societo Esperantista Propatio. Das heißt, internationale Vereinigung der Esperanto-Vereinigung für den Frieden. Er soll auch Teilnehmer der folgenden Kongresse in Genf und Cambridge 1906 und 1907 gewesen sein, was allerdings nicht so belegt ist. In seiner monatlich teilweise 14-tägig erscheinenden Zeitschrift Die Friedensware berichtet er ständig über internationale Esperanto-Veranstaltungen. Auch in seinem Handbuch der Friedensbewegung findet sich ein Eintrag und bei vielen der vorgestellten Persönlichkeiten aus der Friedensbewegung wird Esperanto mit genannt. Oh, das ist noch was. honorige Unterstützer. Na gut, das sollte erst eigentlich mal genug sein von Hermann Fried, weil sich das Übrige nicht mehr so auf Esperanto bezieht. Jedenfalls ist er ja auch genauso wie Bata von Suttner, hatte ich glaube ich zu Anfang schon vorgelesen, worden Träger des Friedensnobelpreises. Und ein in der damaligen Zeit eigentlich der Initiator im deutschsprachigen Raum gewesen, der Möglichkeiten geschaffen hat durch seinen Verlag, wieder Esperanto zu verbreiten, und das ist ja wohl auch angekommen, sonst hätten seine Bücher nicht diesen Umfang, also in diesem Umfang verlegt werden können.
Ja, man muss dazu noch sagen, der Zar hatte Esperanto relativ schnell verboten, weil er sagte, Russisch ist die Weltsprache, man braucht nur Russisch, dann kann man von Warschau bis Wladiwostok und vom Nordpol bis zu den Hochgebirgen dort im Süden, braucht man nur Russisch. Eine andere Sprache und schon gar nicht eine neutrale internationale, die ist, das geht gar nicht. Die bringen uns nur ideologischen Schlamm rein in das saubere Russland. Und das waren denn die Deutschen, von denen du eben gesprochen hast. Deutsche individuelle Esperanto, es gab noch keine richtige stabile Bewegung. Die haben ihr letztes Geld gegeben, um den Verbot, dass durch Russland, die haben ja 80% aller Abonnenten der Esperanto-Zeitschriften, waren ja im Russischen Reich. Und das waren die Deutschen, wie Trompeter, der sein letztes Geld, das war kein Reicher, aber eben so viel, dass er eine Zeitung halten konnte. Und durch diese deutschen Esperanto-Gruppen und Einzelpersonen wurde Esperanto damals gerettet, um die Jahrhundertwende etwa, nicht? Muss man da auch so sagen.
Ja, es war auch aber zum Teil von der russischen Bevölkerung in der Sowjetzeit auch gewollt, von der Führung gewollt, dass sie mit Esperanto auch Propaganda machen nach Westen hin. Ne? Denn es gab ja scharfe, ich habe mal gelesen an einer anderen Stelle, Korrespondenzen, denen viele, wollen wir mal sagen, jetzt Russen geschrieben haben und über ihre Arbeit an dem neuen Staat.
Ja, das war dann in der Sowjetzeit.
Ja, in der Sowjetzeit. Die war ja eigentlich auch.
Die Sowjetunion wurde gegründet 1917, 18, ja, 19. Ja. Begann die so richtig
bis,
zu.
Bis Mitte der 30er Jahre
ging das ja noch. Das war dann die sowjetische Bewegung. Das muss man nur ganz sauber trennen. Die hat zunächst war die Sowjetunion ja ein toller Staat, für den man sich begeistern konnte.
Ja,
aber die Regie sagt, wir schwärmen jetzt schon von der Zeit.
Ja, wir machen jetzt wieder weiter mit Bianca. Vorher noch eine kurze Durchsage, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf ND Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, nämlich die Esperanto-Welle, heute mit der Themensendung. Und wir sind bei unserem Thema, wie Sie gehört haben, mit Ereignissen aus Esperanto im vergangenen Jahrhundert.
Nur ein Stein, der noch spricht, in der Mauer am Stadttor, ein Mädchengesicht. Wie habt ihr die Menschen vor langer Zeit von Krieg, von Not und von Hunger? Santa Cielo, ja so hat man dich genannt. Engel von Santa Cielo, du brachtest den Frieden ins Land. Engel von Santa Cielo, du wirst heute Nacht erlebt. Was sie sagen, es wird jetzt noch heute die Welt, dass es Engel. Stadt, auf sein Blumenstrauß liegt, denn mit Herz und mit Mut hat die Feinde besiegt.
Liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff und den nächsten Beitrag für unsere Themensendung Esperanto bringt jetzt wieder Werner Pfennig.
Ja, wir waren bisher in der Vergangenheit, liebe Hörer und Hörer. Übrigens, wir sind die Esperanto-Welle unter Esperanto, Esperanto-Verein der Brandenburg und man findet uns im Internet unter www.esperanto-nb.de oder wer ein Telefonbuch uns sucht unter Esperanto in der Brandenburg. Gibt es auch eine Telefonnummer. So, wir waren in der Vergangenheit, wir gehen jetzt mal in die Zukunft, liebe Hörer und Hörer. Und zwar ist mir ein Artikel aufgefallen im Spiegel im vergangenen Jahr, Europa ein Volk? Fragezeichen. Man beschäftigt sich also mit der Zukunft. Nun gab es ja im vergangenen Jahr dieses Theater mit dem Euro und der Euro-Krise. In Wirklichkeit ging es um Schulden. Da haben Menschen, da haben Staaten, da haben Institutionen und vor allen Dingen verbrecherische Banken Schulden gemacht. Und jetzt sagt man, der Euro hat an allem Schuld. Der Euro ist eine ganz tolle Sache und da muss auch weiterhin existieren. Aber es geht jetzt, wir sind ja Esperanto-Freunde, Europa, die Europäische Union. Was soll nun für die Zukunft passieren? Die Krisen haben auch den Vorteil, dass man sich über sich selber nachdenkt. Und da gibt es also den Vorschlag sozusagen, ein Politiker, der aus dem Europaparlament, der grüne Kuhn-Bendit, kandidiert nicht mehr, ist ein uralter Mann, der ist schon 65 rum. Und der hat also gesagt, ich bin ja nicht mehr Kandidat für die nächsten Wahlen, mir kann nichts mehr passieren, ich denke mal nach über das künftige Europa. Und da sagt er, man müsse, es gibt also die Idee, Europa soll ein Schmelztiegel werden. Das heißt also, die vorhandenen Völker, die in Europa jetzt schon wohnen und alle Gäste, die zu uns einwandern, die Migranten, das wird ein neuer Schmelztiegel und man wird also nach und nach die Nationalstaaten, besser gesagt die Völker, die sprachlich vereinten Völker, werden sich also irgendwie auflösen. Für die Zukunft denkt man das. Und der Kuhn-Bendit sagt, wir sollten das genauso machen wie die Vereinigten Staaten, die vor 200 Jahren etwa sich gegründet haben, nach einer Periode als Kolonie. Und das findet er ganz toll. Und da sollten wir daraus lernen und da sollten wir das genauso machen in Europa. Da frage ich mich, als staunender Leser, wenn also Europa, die Europäische Union, das den USA nachmachen sollte, wie die das gemacht haben, dann müsste man ihm ja sagen, der ist ja eigentlich intelligent, sonst hätte er das wissen müssen, die Okkupanten, die also Amerika besetzt haben, die englischsprachigen Einwanderer, haben die Eingeborenen des amerikanischen Kontinentes Massenmord, Völkermord gemacht. Sie haben sie vertrieben, sie haben sie enteignet, sie haben ihn in Reservate vertrieben, quer durch das Land, die aus dem Süden nach dem Norden und überall dorthin, wo man nicht wollte. Ich hoffe nicht, ich unterstelle ihm das nicht, aber also wenn man so etwas behauptet, man müsse die als Vorbild nehmen, die USA für Europa, dann muss man das also wissen, dass also die europäischen jetzigen Völker würden alle in Reservate verfrachtet. Und wir würden eine englischsprachige Oberschicht kriegen in der EU, die uns also dann beherrscht. Und die Italiener, die müssen dann nach Norwegen und die Deutschen müssten nach Spanien und die Spanier müssen auf Spitzbergen wohnen und so weiter. Ich unterstelle das nicht, aber wenn man so eine Behauptung macht, wir sollten aus den USA etwas lernen, dann müsste man wissen, wie ist die USA entstanden, dieser Staat. Nämlich auf der Grundlage von Raub, von Mord, von Völkermord. Und mit Demokratie hat auch die heutige USA ja nichts zu tun. Also ich würde da vorsichtig sein. Aber wir haben ja einen Menschen in unserer Redaktion, der nur ganz anders denkt. Unser Stefan, bist du in der Lage, etwas dagegen zu halten? Jetzt im Moment.
Ich weiß dazu nichts zu sagen.
Naja, gut, ist auch nicht so schlimm. Ist auch ein bisschen provozierend. Ja, es geht nämlich um Folgendes. Es geht um die Wurst in Europa. Man ist sich also inzwischen im Klaren, es kann ja nicht so weitergehen wie bisher. Nun gibt es ja auch Knatsch mit Großbritannien, die ja noch nie Europäer waren, sich noch nie als Europäer gefühlt haben und sie sind so ein bisschen vergnatzt und man weiß nicht, ob sie sich von Europa, von der EU trennen oder nicht. Das müssen sie selber entscheiden. Sie dürfen aber nie sagen, dass dann andere schuld daran sind. Die Briten zahlen keine richtigen Beiträge für die EU, sie wollen nur Profit machen. Und wenn sie Pflichten auferlegt bekämen, würden sie dann alles ablehnen. Das ist also die britische Haltung, weil sie ja etwas Besonderes sind. Das kann man also eigentlich auch keinem Staat zubilligen, dass er eine Sonderrolle hat in Europa. Wir sind bisher 27 Staaten mit gleichberechtigten Konditionen und dazu gehören auch die Sprachen. Und die Sprachen werden bisher platt gemacht, so ist das zumindest in der EU vorgesehen, dass das größte Volk, also die größte Sprache in Europa ist Deutsch, jetzt also innerhalb der EU. Und die wird mit abnehmender Tendenz auch noch, nur noch 1% aller Dokumente der EU sind in der deutschen Sprache. 98% sind Englisch und ein bisschen mehr als 1% ist Französisch. Alle anderen Sprachen fallen unter den Tisch. Das ist also eine brisante Situation und diese Situation dürfen sich die Völker nicht gefallen lassen. Aber das nur so mal am Rande. Wir müssen sehen, dass die EU nicht auseinanderfliegt. Und es gibt Interesse außerhalb der EU, die haben daran ein Interesse, dass es keine EU, keine Vereinigten Staaten von Europa gibt, sondern auch kein gemeinsames Geld. Da muss man wissen, die USA sind vorigen Monat aus dem Irak ausgezogen, die Soldaten. Der Krieg gegen den Irak ging nicht um Massenvernichtung und nicht um Diktaturen. Das ging darum, der Irak wollte sein Erdöl noch gegen Euros verkaufen weltweit. Und das war der Grund des Krieges. Man muss also wissen, dass das Geld, dass die Banken, dass die Wirtschaft auch nicht vor Kriegen zurückschrecken, wenn sie ihre Interessen in Gefahr sehen. Und wenn wir also wieder auf Europa zurückkommen, und uns interessieren ja die Sprachen, uns interessieren die Völker, die Kulturen, muss man wissen, dass sie vor keiner Brutalität zurückschrecken, wenn es um ihre Interessen geht, um Geld zu verdienen. Und da sollten wir, wenn wir auch nichts ändern können, uns zumindest Gedanken machen und informiert sein. Das ist ganz entscheidend. Ja, das war so ein bisschen hart. So, Werner, nun machen wir Musik.
Ja, und welchen Bezug hat das nun zum Esperanto?
Sprachen. Ja. Es geht ja um die Wurst in Europa. Mhm. Wollen wir ein amerikanisches Europa oder wollen wir ein europäisches Europa?
Ja.
Ganz grob gesagt.
Ja, ja, das wäre natürlich die ideale neutrale Basis dann als Esperanto.
Ja.
Gut, liebe Hörer und Hörer, das war der dritte Beitrag und jetzt geht es weiter mit Bianca.
Die Glocken von Stella Maria.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio 1288,0 hören Sie die Sendung Esperanto-Welle. Nach einiger Zeit ist auch Stefan zu uns gestoßen. Stefan, möchtest du auch mal eine Meinung dazu äußern, dieses zu dem Sprachenproblem?
Ja, mir ist da so einiges aus der Geschichte eingefallen. Das Beispiel Rumänien. Ich habe ja gehört, dass sich die Leute während der Römerzeit sehr gewehrt haben, das Latein anzunehmen, und dann haben die Römer mit mehr oder weniger brachialer Gewalt ihre Sprache eingeführt und es ist ihnen dann gelungen. Heute spricht ja Rumänisch eine lateinische Sprache. Und andere Beispiele aus den letzten 100-200 Jahren haben gezeigt, dass ein Dialekt oder eine Sprache im Volk leichter dann erhalten bleibt, wenn es verboten wird. Da bleibt zwar die Sprache im Untergrund erhalten, und sobald sich die politische Situation ändert, kommt die Sprache wieder hervor. Auf der anderen Seite, wenn eine Sprache zur Modesprache wird, dann wird die eigene Sprache leichter vergessen. Jetzt ist es die Frage, was soll sprachlich aus Europa werden? Wenn also Englisch weiterhin die Mode bleibt, oder auch wenn statt Englisch Esperanto die Mode wird, wenn also die neue Sprache eine beliebte Sprache wird, dann wird sie auch entsprechend gesprochen und die andere, die bisherige, mehr oder weniger vergessen. Wenn jetzt eben eine Sprache mit Druck eingeführt wird, nach den Erfahrungen der letzten paar Jahrhunderte, würde dann also die Volkssprache erhalten bleiben. Nach dem rumänischen Beispiel würde sie auch verschwinden. Mhm. Man kann sich also ungefähr aussuchen, das eine oder das andere. Ne?
Ja, gut. Eine weitere Meinung, die zu unserem Thema auch passt, und wir machen erstmal wieder eine kleine Musik und kommen dann eventuell noch zu einem Beitrag, oder unsere Sendung ist schon zu Ende, das werden wir dann sehen.
Sie stand oft am Leuchtturm und sah in die Ferne, die Schafe den Schiffen lang hinterher, dann wurde es dunkel.
Ja, liebe Hörer und Hörer, Werner Pfennig hat noch etwas gefunden, das er noch vortragen möchte.
Ja, und zwar sehr gerne. In diesem Jahr, im Jahre 2012, findet zu Pfingsten, das ist der 25. bis 28. Mai, in Berlin ein großer Esperanto-Kongress statt, und zwar der dänisch-deutsche-polnische Esperanto-Kongress. Man hat die Kapazitäten und auch sehr gute, günstige Unterkünfte. Der Name, also wir haben eine Losung immer zu allen Kongressen, der heißt Partner in Europa. Also die Dänen, Deutschen und Polen kommen zusammen zu diesem, über diesem Übertitel. Das ist in Ost-Berlin. Und es sind also zurzeit sehr günstige Bedingungen, aber das ist nicht das Thema. Man wird also dort einen Kongress durchführen, wie er üblich ist. Wir haben ja so auch unsere Traditionen, wo man eben diskutiert, wo man die verschiedensten Vorträge hält, wo Gottesdienste stattfinden, wo Professoren Vorlesungen halten und so weiter. Und man wird außerdem ein bisschen andere Sachen noch machen, so ein bisschen Tourismus, zum Beispiel durch das Berliner Stadtzentrum gehen. Man wird Berlin-Lichtenberg besichtigen, das ist nämlich in diesem Stadtteil findet dieser Kongress statt. Esperanto in Berlin-Lichtenberg hat auch eine tolle Tradition. Dann wird man ein Museum besuchen für Computerspiele. Dann wird man die grüne Stadt Berlin anschauen. Oder in der Nähe von Berlin ist ja Potsdam. Da war ja der alte Fritz zu Hause. Da wird, ja, in Berlin gibt es auch ein polnisches Viertel. Das ist kaum bekannt, das wird man auch besuchen. Und Berlin ist ja Hauptstadt und Regierungssitz ist noch Bonn, glaube ich, soweit ich weiß. Denn die Ministerien, die in Berlin sein sollen, sind ja eigentlich alle in Bonn. Und nur durch Vertretungen vertreten hier. Naja, und also das sind so diese Touristen. Ich will es nur deswegen sagen, auch hier wird Esperanto wieder verzahnt mit der Umwelt, in der man das also stattfindet. Es werden auch ja, Seminare durchgeführt, Seminare zu einem Thema, aber nicht so weit. Dann werden Filme gezeigt. Und so weiter. Und ist auch ein bisschen Kultur, ein bisschen Theater. Alles in Esperanto, ist ja ein internationaler Kongress. Und also Pfingsten in diesem Jahr 2012, Berlin-Lichtenberg, Anfragen beantwortet. Der Esperanto-Verein Neubrandenburg unter www.esperanto-nb.de oder unter Werner Lewin im Telefonbuch oder Werner Pfennig im Telefonbuch. Alles zu finden.
Wir kommen zum Schluss unserer Sendung Esperanto Welle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wiederholen diese Sendung am 21. Januar um 15 Uhr und unsere nächste Sendung Esperanto Welle ist dann geplant für den 2.2. um 18 Uhr.
London, wenn es Nova Cento, Falamondo, Ira Portabo.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18. Januar waren Werner Lewin und Werner Pfennig.
Verflugi, Leute, facila vento, nun de loco, flugugi al loco, de al glavo, sangon su i fanta, cila homan, tira familion, alla monte, terne militanta, ci promessa, sanctam harmonion. La santa signo dell'espero, collettigia, passa e batta l'anno.